Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Ein cleverer Banker mit ethischen Prinzipien, ein unglücklicher Büroarbeiter, der seine Berufung findet im Boxring und die Apokalypse, das sind die drei Filme, die Anna Wollner uns heute vorstellt. Hallo Anna.
Hallo.
Wir wollen von dir natürlich auch wissen, was du von den Oscar-nominierten Filmen hältst. Die Liste kam ja eben raus, aber vorher die Kinoneuerscheinungen. Die erste, über die wir sprechen, heißt The Big Short, ein Film über die Immobilienkrise in den USA und wie sie hätte verhindert werden können. Ist das ein Film, bei dem 120 Minuten lang Krawattenträger an Konferenztischen sitzen und diskutieren?
Ja, so ein bisschen schon, wobei man hier auch noch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bekommt. Natürlich tragen die meisten dieser Leute, die hier auftauchen, Krawatten. Und das sind unter anderem Ryan Gosling, Brad Pitt, Steve Carell und Christian Bale. Wobei letzterer als fast schon eher autistisch durchgeknallter Doktor, der die Finanzkrise vorhersagt und beobachtet, barfuß und in Jogginghose in seinem Büro sitzt und über die Börse nachdenkt und genau da eben schon 2005 als Hedgefondsmanager feststellt, dass diese Immobilienblase, die in Amerika entsteht, irgendwann platzen wird. Es glaubt ihm einfach nur keiner, aber er will die großen Banken mit ihrer Profitgier vorführen und bekommt Unterstützung von risikobereiten Spekulanten, die mitmachen bei diesem ganzen Börsenwahnsinn. Und das ist tatsächlich ein Börsenwahnsinn, der hier gezeigt wird. Denn Adam McKay, der Regisseur, dröselt hier mehr oder weniger ein Sachbuch auf über die Finanzkrise und erzählt uns oder schlägt uns in 131 Minuten Wörter um den Kopf, von denen ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber das ist auch das Tolle so ein bisschen an diesem Film, dass es gar nicht darum geht, alles zu verstehen, sondern einfach einen Eindruck von dem zu bekommen, was da eigentlich schiefgelaufen ist, dass eigentlich eher The Big Short ja auch schon als Komödie durchgeht. Er hat natürlich nicht den Glanz und Glamour von Wolf of Wall Street, der ja eigentlich so ein Abgesang auf die Börse war mit Leonardo DiCaprio damals großartig. Aber hier flimmern ständig Zahlen und Häuser über die Leinwand, hier werden Dinge in einen Zusammenhang gestellt. Es ist eher so ein Ensemble-Episodenfilm, in dem ganz viel zwischen den Charakteren hin und her gesprungen wird. Mir hat wirklich der Kopf geraucht nach diesem Film. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es wirklich durchschaut habe, aber damit spielt der Film eben so ein bisschen. Er führt uns unsere eigene Unwissenheit vor und den Wahnsinn, der wird dabei entlarvt. Und das ist in diesem Fall ein mit 5 Oscar nominierter Film, der trotz seines ernsten Themas auch mitunter Spaß macht.
Ich hatte lange gezweifelt, ich wollte dich gerade fragen, ob du Spaß hattest, aber offensichtlich ja.
Das ist das Tolle daran, dass ich auch so dachte, oh Gott, 131 Minuten Finanzkrise und irgendwelche Wörter, Swaps und irgendwelche Credits, die hier verkauft werden, aber du kommst wirklich mit diesem Gefühl raus, du hast es ein bisschen mehr verstanden und vor allem hast du diesen Irrsinn, der dahinter steckt, verstanden und das eben mit einem ganz fulminanten Cast. Wenn man sich das mal anguckt, also Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt und Steve Carell in einem Film zusammen, davon träumt jeder. Man muss sich also wirklich auf dieses Risiko auch einlassen, nicht nur vielleicht wegen Ryan Gosling in diesen Film zu gehen, der im Übrigen die furchtbarste Frisur seiner Filmkarriere hat, mehr oder weniger gefühlt, sondern wirklich, du kommst raus und willst eigentlich direkt den Wirtschaftsteil deiner Haus- und Hofzeitung lesen, weil du das Gefühl hast, vielleicht steckt da doch was dahinter.
Wenn man gerade keine Haus- und Hofzeitung da hat, dann geht man vielleicht direkt in den nächsten Film, nämlich in Creed, das ist dieser Boxfilm. Und zudem habe ich heute Morgen den entsetzten Aufschrei gehört. Was? Oh nein, schon wieder ein Rocky-Film. Ist das so schlimm?
Nein, überhaupt nicht. Es ist der 7. Film mit Rocky Balboa und es ist ja so ein bisschen von Sylvester Stallone auch die intendierte Staffelstab-Weitergabe an eine neue Generation. Er selbst hat am Montag erst einen Golden Globe als bester Nebendarsteller bekommen, heute auch die Oscar-Nominierung für ja, seine Paraderolle Rocky. Und ich finde, dieser Film hat so ein bisschen den richtigen Twist, denn es geht nicht mehr um ihn, sondern um den Sohn seines ehemaligen Gegners und Freundes Apollo Creed. Der wird von Michael B. Jordan gespielt. So ein bisschen ist es eben auch nicht so die klassische Geschichte von einem Jungen auf dem Weg nach oben, der aus der Gosse kommt, wie ja bei Rocky, das ist noch so war, sondern eben als uneheliches Kind von Apollo Creed ist er, zumindest als die Frau von Apollo Creed ihn adoptiert hat, in relativ behüteten Millionärsumständen aufgewachsen. Er hat auch eigentlich einen Job, den er dann aber an den Nagel hängt, um eben doch in den Ring zu steigen und sich von Rocky trainieren zu lassen. Und eigentlich ist dieser Film eine Spiegelung des ersten Rocky-Films mit dem großen finalen Kampf am Ende. Und ja, Sylvester Stallone, der mit sich selbst im Reinen ist, mit seiner Boxvergangenheit und das man auch im Spiel ansieht. Regie geführt hat Ryan Coogler, ein Regisseur, der mich vor 2 Jahren unglaublich begeistert hat mit dem Drama Nächster Halt, Foodville Station. Sundance-Gewinner. 2013 war das, glaube ich, auch damals schon Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Und die beiden haben jetzt den nötigen Respekt, die nötige Ehrfurcht, aber auch die nötigen neuen Ideen, um Rocky in eine neue Ära zu bringen, eben mit dieser neuen Perspektive. Und trotzdem schwingt noch die Liebe zum Original mit.
Der dritte Film heißt Die fünfte Welle. Die Erde wird von Wesen aus dem All überfallen. Wir nennen sie die Anderen. In vier Wellen machen sie den Planeten fertig, also keine Energie mehr. Sie zerstören die Infrastruktur, sie dezimieren die Menschen durch Krankheit und dann die Invasion. Und die fünfte Welle, der schauen wir dann im Kinosessel zu.
Ja, mehr oder weniger, aber auch noch nicht von Anfang an, weil natürlich erstmal diese vier Wellen noch in epischer Breite erzählt werden müssen. Das Ganze ist eine Jugendbuchverfilmung, dieses Young Adult Label, was schon Panem, was schon Twilight hatte und Co. Da versucht man hier jetzt natürlich mal wieder auf einen Zug aufzuspringen und vielleicht das neue Panem zu werden, wobei ich direkt sagen muss, es wird nicht das neue Panem. Die fünfte Welle mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle, dem Mädel aus Kick-Ass, ist, ja, wie soll ich sagen, dann doch relativ vorhersehbar und uninspiriert ein Katastrophenfilm mit einem Twist, der in den letzten 5 Minuten kommt, der von Minute 1 an aufgebaut wird. Und jeder, der mehr als 2 Filme im Jahr sieht, weiß das natürlich sofort, auf was es hier hinausläuft. Es wird noch eine Kinderarmee aufgebaut in diesem Film, weil einfach ja Aliens auf die Erde gekommen sind und man jetzt nicht weiß, wem kann man trauen, wem kann man nicht vertrauen. Das sind so die großen Motive in diesem Film. Und Chloe Grace Moretz läuft durch dieses Alle mit der perfekten Frisur, muss ihren Bruder finden, den sie verloren hat unterwegs. Ihre Eltern sind schon längst tot. Also Jugendliche, die über sich selbst hinauswachsen müssen, dann steht sie auch noch zwischen 2 Jungs. Also Ähnlichkeiten zu Panem sind natürlich auch schon da, aber die Ausgangssituation von Panem mit diesem totalitären System, was dahinter steckte, ist dann doch wesentlich inspirierender als eine Alien-Invasion. Zwischendurch hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe Überreste von Independence Day gesehen. Also tatsächlich ein Film, den man getrost auslassen kann und wo man auch getrost nicht der Fortsetzung entgegenfiebern muss.
Vielleicht wäre das der passende Film für die schlechteste Frisur seiner Karriere, oder?
Vielleicht auch das, ja.
Okay, sprechen wir über andere Filme, über die nämlich, die für den Oscar nominiert wurden und die Menschen, die für den Oscar nominiert wurden. Wem drückst du denn besonders die Daumen, Anna?
Ja, bei Schauspielern wird es einfach mal an der Zeit, dass Leonardo DiCaprio seinen Oscar bekommt für The Revenant, der Film von Alejandro González Iñárritu, der ja letzte Woche angelaufen ist. Wer mich darüber hat schwärmen hören, der wird sich denken können, dass das so ein bisschen mein Favorit ist. Hat 12 Nominierungen, dicht dahinter Mad Max, einer meiner Filme aus dem letzten Jahr, hat 10 Nominierungen, der Marsianer hat 7 Nominierungen, da merkt man schon so ein bisschen, es sind Filme, in denen Männer alleine unterwegs sind, durch die Wildnis, durch die Wüste oder über den Mars. Da glaube ich schon so ein bisschen, dass The Revenant am Ende das Rennen machen wird, wobei ich auch Mad Max an dieser Stelle die Daumen drücke. Spannender ist es dann zu sehen, wer nicht nominiert ist bei den besten Filmen oder auch als bester Regisseur, Ridley Scott zum Beispiel nicht, Steven Spielberg für Bridge of Spies nicht, obwohl der auch 5-mal nominiert ist. Carol und Todd Haynes noch nicht mal als bester Film nominiert. 8 Filme sind es insgesamt geworden, die das Label bester Film-Nominierung haben können. Leo muss ihn einfach kriegen, wenn man sich die anderen Herren mal anguckt. Eddie Redmayne hat ihn letztes Jahr bekommen, Michael Fassbender für Jobs, Matt Damon für Der Marsianer und der 5. Ryan Cranston für Trumbo. Ja, das ist schon eigentlich da so, dass Leo das Rennen machen muss. Bei den Frauen ist es alles ein bisschen offener. Da ist Cate Blanchett nominiert für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, die beiden haben am Montag schon bei den Golden Globes abgeräumt. Charlotte Rampling und Saoirse Ronan sind noch dabei für 45 Years. Und Brooklyn, das ist also schon so ein bisschen knapperes Rennen. Alles in allem sind die Nominierungen ja sehr, sehr vorhersehbar gewesen. Natürlich gibt es so ein paar Oscar-Snaps. Aber eine Sache, über die, glaube ich, in den letzten nächsten Tagen tatsächlich noch geredet werden muss, ist, es gibt 20 Schauspielplätze und kein einziger davon ist an einen Schwarzen gegangen. Also mal wieder. Genauso wie letztes Jahr haben wir komplett weiße Oscars, was die Schauspielleistung angeht. Da denke ich mal, ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf da, was die Entscheidungen der Academy angeht.
Vielen Dank, Anna Wollner, die jede Woche für uns die Kinodiskussionen verfolgt und die neuen Filme. Danke, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
He's no Dora, back from Bora Bora, jumps in head first, rode the whitewash to the shore, and you saw him cannonball come crashing down the falls. You